So, jetzt möchte ich im letzten Teil noch einen vom Wort Gottes her sehr wichtigen Part, der mit dort hineinkommt, was zu den geistlichen Waffen gehört, in unserer Familie euch noch darlegen und vom Wort Gottes zeigen. Und ich hoffe, dass wir bis hierher mit der Lehre übereinstimmen, weil vielleicht der eine oder andere sagt, ja, was hat denn das jetzt nur, was den ganzen Vormittag gelehrt und gepredigt wurde, so konkret denn jetzt mit Teenies zu tun? Ich sitze hier auf der vordersten Stuhlkante und warte, wann kommt denn jetzt der Spruch, wie beende ich das, den Konflikt mit meiner 14-jährigen Tochter oder irgendetwas? Ich hoffe, dass euch das deutlich geworden ist schon oder jetzt noch deutlich wird, dass wir zuallererst von einem Fundament reden müssen, wo wir das auch, was wir schon, wo ich mich erinnere, was wir auch bei dem Gemeindeseminar gesagt haben, bei dem Gemeindebauseminar, wir reden zuerst einmal über die unverhandelbaren Grundlagen vom Wort Gottes. Das muss erst einmal stehen. Wenn wir bei diesen unverhandelbaren Grundlagen des Wortes Gottes, Sichtweise Gottes von Familie und so weiter. Wenn wir dort nicht klar übereinstimmen mit dem Wort Gottes, werden wir auch in den praktischen Dingen zu dem ganzen Thema Disziplinierung oder nicht, Beziehung oder nicht, Verbot oder nicht und was dann alles in der Praxis dann noch so kommt, werden wir dort keine Erfolge haben. Und was uns ganz sehr wichtig ist, wenn wir diese Grundlagen beherrschen, wenn wir diese Grundlagen beherzigen, dann haben wir eigentlich, wenn wir zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, dass das Weitergeben und Vermitteln und Durchsetzen von biblischen Normen eigentlich die Erziehung unserer Kinder ist. Und wenn wir dann noch erkennen, dass wir das von Anfang an machen müssen, und nicht erst, wenn unser Kind 13 oder 14 wird, dann werden wir merken, aha, hier baut sich eine ganz neue Sichtweise auf von den Familien, eine ganz neue Sichtweise, wie wir auch am Ende dann in diesen Bereich, wenn wir dann hineinkommen, unsere Kinder selbstständiger werden, wie das dann auch einfacher wird, weil Dinge schon geschehen sind, weil es in unserer Familie eben solche Dinge gibt, wie Anbetung und Lobpreis, Gebet, Fürbitte, Wort Gottes, auch diese ganzen Sache, Liebe, Respekt, diese Beziehungen und Freundschaften, all das, was ich vor uns genannt habe. Und so können wir jetzt schon erkennen, dass eigentlich Kinder, unsere Kinder, richtig erziehen, ist eigentlich gelebte Jüngerschaft in der Familie. Das ist eigentlich das, was wir in der Gemeinde dann eigentlich fortsetzen wollen mit Jüngerschaft. Wenn wir dort in dieser Geschichte stehen und stehen wollen in Jüngerschaft, können wir erkennen, nichts anderes wie das, was Jüngerschaft beinhaltet, findet eigentlich statt zwischen uns und meiner Frau und mir, meinen Kindern, die ganzen Bereiche von Transparenz, ich lebe im Licht, wir sind ehrlich zueinander, ich lasse mir helfen, ich lasse mir in mein Leben reden, ich bin nicht derjenige, der alles weiß, wie es richtig ist, jemand anders könnte auch mal recht haben. Wir schauen gemeinsam das Wort Gottes an. Was sagt Gott? Was erwartet und will Gott von uns? Das im Schnelldurchlauf, all diese Facetten, die mit hineinkommen in Jüngerschaft, das ist genau das, was mit uns und unseren Kindern in Erziehung stattfindet. Das ist eigentlich Jüngerschaft in der Familie. Und ein weiterer wichtiger Punkt, der uns helfen wird, als eine Familie Gottes Kinder nach dem Herzen Gottes großzuziehen, ist, dass wir einen Blick werfen auf unsere Beziehung, auf unsere Ehe und auf das, was wir miteinander leben, Mann und Frau. Und können dann, wenn wir das betrachten, erkennen, dass Kinder wie ein Spiegel sind in einer Ehe. Wir werden an den Kindern sehen, und wie die Dinge zu Hause laufen, wie die Dinge laufen, weil die Kinder uns vieles nachmachen. Weil vieles eben, das hatte ich schon angedeutet, über Vorbild läuft. Und Kinder eben die Dinge zu Hause lernen. Das zuallererst sehen. Und da gibt es drei wichtige Dinge, die unsere Kinder zu Hause an uns Und da gibt es einen besonderen Schwerpunkt eben auch auf die Väter. Die Kinder an uns Vätern sehen müssen. Aber, das hatte ich vorhin schon angedeutet, dass es ja nicht immer Familien gibt, wo Vater und Mutter und wo alles so vorhanden ist, dass auch bei diesen Dingen, die in der Familie vorhanden sein müssen, auch Gott Gnade gibt bei jedem anderen, der mit ehrlichen und aufrichtigen Herzen diese Dinge versucht zu tun. Worauf ich jetzt noch eingehen möchte, sind, dass die Rolle in der Familie von dem Vater oder von den Eltern, die Rolle als Priester, Prophet und König. Das ist etwas, was sich genauso deutlich vom Wort Gottes ableiten lässt und was auch im Wort Gottes ein Muster ist, wie sich Dinge aufbauen, damit ich überhaupt Autorität ausüben kann. Ich habe das schon erwähnt, Eltern müssen ihre Autorität ausüben, müssen ihre Autorität durchsetzen, aber wir haben auch oft gehört, Missbrauch von Autorität, falsche Autorität und diese Dinge. Wenn die richtig gemacht, wenn das richtig von der Theorie in die Praxis kommen, stehen wir als Ehepaar, als Familie auf diesem Fundament. Das ist bei uns den Dienst eines Priesters, den Dienst eines Propheten und den Dienst eines Königs in unserer Familie geben muss. Das ist ein Schutz und ein Bollwerk, wo der Teufel am Ende nicht durchkommt, unsere Familien zu zerstören und uns vom Weg Gottes abzubringen. Und hier kommen wir schon sehr nahe an diese Geschichte, dass das von der Theorie auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Also wir bleiben jetzt nicht stehen und sagen, ja, also passt auf, seht zu, dass ihr in eurer Familie Priester und Prophet und König seid und macht es mal schön und Amen. Sondern ich möchte jetzt da noch drauf eingehen, was versteht denn das Wort Gottes darunter? Was ist denn da zu machen? Und das allererste, und ich denke, da gibt es auch eine gewisse Reihenfolge. Ich denke, es ist legitim und richtig und vom Wort Gottes her bestätigt, dass zuerst der Priesterdienst kommt, dann der prophetische Dienst und dann der Dienst eines Königs. Weil am Ende, beim Dienst eines Königs, reden wir von Regieren und all die Facetten, die da dazugehören. Und ich glaube, eine wirklich gute Regentschaft kann von einem Vater oder von den Eltern nur ausgeübt werden, wenn die anderen Dienste, der prophetische und der priesterliche Dienst, vorhanden sind. Konkret, was tut jemand in der Familie, ein Vater, eine Mutter oder das Ehepaar, wenn sie sagen, ich möchte für meine Kinder und für meine Familie einen priesterlichen Dienst in meiner Familie tun? Was tut er da? Erstens, er betet. Der priesterliche Dienst besteht in erster Linie aus Gebet. An der Spitze von diesem Gebet, den Väter, Mütter, Eltern für ihre Kinder und für ihre Ehe, für ihre Beziehung, dann auch eben für ihre Kinder tun, ist ein Gebet mit Danksagung. Ich habe das am Anfang erwähnt, dass wir nicht nur diesen Fokus haben, oh, was haben wir alles versäumt und was ist alles jetzt schlecht und verkehrt, sondern dass wir auch den Fokus haben können, wir können dankbar sein, dass wir überhaupt Kinder haben, dass Gott uns Kinder anvertraut. Das gibt viele Gründe zum Danken. Gebet und Danksagung erzeugt eine heilige Atmosphäre in der Familie. Also schon alleine durch diesen geistlichen Dienst verändert sich etwas in der geistlichen Himmelswelt, in der Atmosphäre, in unserer Familie. Und wir spüren das in den Häusern, wo wir hinkommen. Herrscht dort der Streit oder herrscht dort Gebet? Das heißt nicht, dass in diesen Häusern oder in diesen Familien nie etwas schief geht oder nie einer mal verschiedener Meinung ist und es vielleicht auch mal raucht. Aber wenn Gebet da ist, merken wir es an der Atmosphäre. Da gibt es eine schwer zu beschreibende, aber doch zu fühlende Harmonie, Sicherheit, Frieden. Irgendwas ist in diesem Haus anders. Irgendwie geht man gern in dieses Haus. Irgendwie besucht man diese Leute gern. Und in anderen Häusern sagst du, oh, na gut, Pflichtbesuch, aber seh zu, dass du fortkommst. Weil, und ich glaube, ihr könnt mir das nachvollziehen, dass ihr diese Empfindungen schon gespürt habt. Wo ihr dann merkt, hier, und die Ursache ist, hier herrscht entweder Gebet oder ihr herrscht Streit. Eine weitere Sache, was der Priester tut, der Priester tritt in den Riss. Das heißt, er tut Fürbitte und er trifft auch im Gebet Vorsorge. Für Dinge, die vor uns liegen, für unsere Kinder, für ihre schulische Laufbahn, für ihre Partnerschaft, für ihre Ehe, für ihre Berufsausbildung. Wir treffen im Gebet Vorsorge. Wir beginnen im Gebet, den Weg zu bahnen, dass unsere Kinder den richtigen Partner finden, dass unsere Kinder sich im Teenie-Alter so erleben können und beherrschen können, dass sie nicht mit 13 einen Freund suchen müssen, weil es eine Menge Mangel gibt. Diese Weiche stellen wir schon im Gebet und treten in den Riss. Wir treten auch in den Riss für unsere Ehepartner und für unsere Kinder, wenn sie Fehler gemacht haben. Das ist ein ganz wichtiger Bereich und treffen damit Vorsorge für die Dinge, die in Zukunft kommen werden. Eine weitere Sache, ein Priester übernimmt die Verantwortung. Besonders wichtig, wenn wir dann auf das Gebiet kommen, meine Kinder sind jetzt doch merklich vom richtigen Weg abgekommen. Vielleicht noch nicht so, dass wir jetzt schon mit der Polizei rechnen müssen, aber mit einem heiligen Lebenswandel hat das nichts mehr zu tun, was meine halbwüchsigen Kinder zurzeit veranstalten. Ein Priester übernimmt Verantwortung. Ich erinnere mich an das Gebet eines Daniel. Ein Daniel ist aufgeschrieben im Wort Gottes, dass er ein gottesfürchtiger, geradliniger Mann war. Und er sagt, Herr, vergib uns, die wir gesündigt haben. Er hat es auf seine Schultern genommen, obwohl wahrscheinlich er als Person gar nicht so gottlos gelebt hat. Im Gegenteil. Aber er hat es auf seine Schulter genommen und sagt, ich bin ein Kind, ein Vertreter dieses Volkes und wir sind massiv von deinem Weg abgekommen. Herr, das ist auch meine Schuld. Vergib. Ein Priester übernimmt Verantwortung. Ein Priester kümmert sich um die Wiedergutmachung. Mit einem Opfer wurde wieder gut gemacht. Und das geschieht als allererstes im Gebet und dann auch in unseren Beziehungen, in unseren Gesprächen oder in praktischen Handlungen. Ein Priester kümmert sich um die Wiedergutmachung. Und das kann auch sein, wenn wir unseren Kindern zum Beispiel unsere Zeit vorenthalten haben, indem wir für unsere Kinder keine Zeit hatten. Dann sind wir auch in der Pflicht, in einem gewissen Sinne zur Wiedergutmachung und sagen, jetzt möchte ich auch Zeit mit dir verbringen. Kommen wir dann im zweiten Teil mit Sicherheit noch genauer drauf. Aber ich habe ja schon gesagt, das geht jetzt hier schon ein Stück in diese praktische Richtung. Ein Priester ist das Bindeglied zu Gott. Das gleiche Synonym, wie das damals im Alten Testament war, dass dieses Bindeglied der Priester zu Gott war. Und heute haben wir ja das nicht mehr nötig, dass wir einen Priester, wir haben ja Jesus Christus als den hohen Priester, aber wir als Familienoberhaupt müssen einen Weg bahnen, einen offenen Himmel schaffen für unsere Kinder und für unsere Familie als Bindeglied zu Gott. Wir stehen da dazwischen, weil wir haben eine Beziehung zu unserem Herrn. Und wir haben eine Beziehung zu unserer Familie, zu unseren Partnern und zu unseren Kindern. Und damit stelle ich ein Bindeglied dar zu Gott. Ich habe nicht ein abgekoppelte autonomes geistliches Leben und auf der anderen Seite ein autonomes familiäres Leben. Sondern das ist nicht zu trennen, das ist ein Bindeglied, eine Sache, die durchgeht, die sich durchzieht in unseren Alltag und wo ich auch meine Familie und meine Kinder damit teilhaben lasse. Ein Priester, ein weiterer Punkt, glaubt für seine Kinder und seine Familie. Glauben zu haben, dass meine Kinder nicht von der Welt verführt werden. Glauben zu haben, dass meine Kinder den richtigen Partner, den richtigen Beruf und was da alles dazugehört. Glauben zu haben für meine Familie, dass meine Ehe nicht in die Brüche geht. Glauben zu haben für meine vielleicht auch Geschwister oder Eltern oder irgendwas, die nicht so am Herrn dran sind. Ein Priester glaubt für seine Familie. Und im besonderen Maße überträgt Gott den Vätern diese Verantwortung, für die Familie und für die Kinder Glauben zu haben. Wenn jetzt einer hier zuhört und sagt, Uwe, 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 wenn ich das hier so höre, dann falle ich ja, also wirklich, da kriege ich ja vielleicht auf das, was ich da bete und danksage, mich kümmere und in den Rist rede, da würde ich ja vielleicht eine 4 oder gar eine 5 kriegen. Ich möchte euch Mut machen und möchte euch wirklich sagen, es ist überzeugender, mit Ausdauer Gutes zu versuchen, immer wieder Anlauf zu nehmen, als entweder vorschnell aufzugeben oder in einer falschen Art und Weise fromm und makellos und heilig zu erscheinen zu wollen. Gebt euch Mühe, in kleinen Dingen in diesen Dienst hineinzuwachsen und mit Ausdauer für eure Kinder, für eure Ehepartner zu beten und nicht aufzugeben. Und wenn auf diesem Gebiet ein Mangel da ist, ist es, das meinte ich mit dem nicht gleich so oberheilig zu erscheinen, wenn dieser Mangel aufgedeckt ist, ist es besser, dieser Mangel ist zu sehen. Und es ist zu sehen, dass euch das leid tut, dass ihr wenig für eure Kinder betet und euch Mühe gebt, mehr für eure Kinder zu beten. Das ist ein Eingestehen einer Niederlage oder eines Fehlers, den ihr macht. Aber glaubt mir, eure Kinder verstehen das viel, viel besser, weil sie wissen, was es heißt, auch in Dingen zu versorgen. Auch Dinge nicht auf die Reihe bekommen zu haben und eigentlich eine 4 gekriegt zu haben. Das wissen unsere Kinder, die können das nachvollziehen. Aber wenn sie an uns sehen, dass wir dann aufgeben oder eine Fassade aufbauen, die oberfromm ist, wo dahinter gar nichts ist, das ist eine Form von Faulheit oder von Heuchelei, die unsere Kinder ganz schnell durchschauen. Wenn wir aber offene Verhältnisse, Beziehungen haben, wo wir sagen, es tut mir leid, ich habe wieder nicht für euch gebetet oder es tut mir leid, aber kommt her, wenigstens heute will ich das machen. Und das ist wichtig, dass wir dort mit Ausdauer versuchen, diesen Weg zu gehen. Wir finden hier auch einige wirkliche Beispiele im Wort Gottes. Ich nenne das jetzt bloß mal, studieren könnt ihr das zu Hause, weil ich möchte gern die anderen Facetten noch nennen, gehe da jetzt nicht tiefer drauf ein, aber Hiob zum Beispiel war so ein Vertreter, der brachte Brandopfer für jeden von seinen Kindern und es steht noch Hiob 1, Vers 5, so machte es Hiob alle Zeit. Alle Zeit. Das ist eine wichtige Sache aus dem Wort Gottes, Hiob 1, Vers 5. Ich verkürze das mal hier, um diese Geschichte in Ruhe zu erzählen. Es ist vielleicht auch später nochmal Zeit, das zu betrachten. Ich möchte noch auf die weiteren Dinge eingehen. Jetzt auf den Dienst, auf den geistlichen Dienst, der in der Familie vorhanden sein muss. Der Dienst eines Propheten. Ein Prophet ist erst einmal schon in sich gesehen. Das ist ein geistlicher Mann. Das ist ein Mann Gottes. Jemand, der Kontakt hat zu Gott. Also das ist das erste Mal wichtig. Wir müssen, um diese Dienste Priester, Prophet und König ausüben zu können in unserer Familie, müssen wir selbst ein klares Verhältnis, ein geordnetes und ein aktives, intaktes Verhältnis zu Gott haben. Sonst geht das nicht. Das entspringt, Priester, König und Prophet zu sein, entspringt aus unserem Verhältnis mit dem Herrn. Das ist nicht etwas, wo ich sage, freitags, ich muss noch Getränke kaufen gehen, bevor das Wochenende kommt. Sondern das ist etwas, was mein Leben ist, was es ausmacht. Ich muss jetzt nicht noch schnell mal Prophet sein, sondern ich lebe als Prophet, indem ich zum Beispiel in der Lage bin, die Herzen meiner Kinder zu Gott zu kehren. Ich kann ihnen Gott schmackhaft machen, weil ich selber Geschmack habe an Gott. Das kann ein Prophet, wo ich sage, also der Papa und die Mama, die lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen und die wissen, ach, das ist schiefgegangen und jetzt gibt's hier Krankheit oder dies oder das oder jetzt gibt's hier Finanznot oder die Wohnung ist zu klein geworden oder Papa und Mama sehe ich immer beten. Die sagen, das müssen wir Gott sagen, damit was wird. Und sie kehren ihr Herz zu dem Herrn und das wird bewirken, dass wir das Herz unserer Kinder zu Gott kehren können. Ein Dienst, das ist ein Inhalt vom Dienst eines Propheten. Ein Prophet repräsentiert Gott vor der Familie. Ein Prophet versprüht die Sicherheit, Gott wird antworten. So ist Gott. Ich kenne Gott. Gott wird antworten. Wenn das jetzt noch nichts geworden ist, lasst uns weiter beten. Gott wird antworten. Wir demonstrieren Gott vor unserer Familie. Gott hat dich lieb. Du hast einen Fehler gemacht. Weißt du, ich habe in meinem Leben auch viele Fehler gemacht. Weißt du, soll ich mal erzählen, wie ich war als Kind? Ich war nicht besser wie du. Aber Gott hat mich geliebt. Gott liebt mich und liebt dich auch. Das macht ein Prophet. Er repräsentiert die Vaterrolle Gottes vor seiner Familie. Ein Prophet, auch ein wichtiger Punkt, hat den Weitblick und kann Folgen aufzeigen. Positiv wie negativ. Ist ganz wichtig, ein Prophet hat den Weitblick und kann Folgen aufzeigen. Werden wir darauf kommen bei unserer Sache mit den Teenies? Die ganze Thema Partnerschaft, die ganze Geschichte. Da müssen wir in prophetischer Weise den Weitblick haben und unseren Kindern Folgen aufzeigen können. Positiv wie negativ. Die positiven Folgen, die das Warten und das Einhalten von Gottes Ordnungen mit sich bringt, und die negativen Folgen aufzeigen können, die ein Ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber mit sich bringt. Bloße Verbote werden dann nicht helfen. Wir müssen etwas aufzeigen können, wo etwas hingeht, und unsere Kinder müssen das dann nachvollziehen können, sagen, ja, wenn das dabei rauskommt, dann fasse ich das nicht an, nicht einmal mit der Kneifzange. Ein Prophet ist eingeweiht in die Dinge Gottes. Er lebt selbst als Vorbild und gibt Vaterliebe weiter. Ein Prophet lehrt und unterweist die Kinder in der Familie. Ein wichtiger Punkt, dass wir herausgefordert und aufgefordert sind, auch vom Wort Gottes, unsere Kinder zu lehren. Und hier kommt auch wieder in einem besonderen Maße, dort wo das möglich ist und wo Familien, wo Ehen in Ordnung sind, kommt das auf die Väter zu. Das heißt nicht, dass es Mütter nicht machen sollen, wenn vielleicht der Mann das vernachlässigt oder gar nicht gläubig ist oder nicht vorhanden ist. Dann werden das auch die Mütter übernehmen müssen. Aber es ist eine besondere Herausforderung und ein Schwerpunkt, dass Väter ihre Kinder lehren im Wort Gottes. Und hier möchte ich noch auf etwas eingehen, besonders im Alltag. Das Lehren im Wort Gottes geschieht im Alltag an den alltäglichen Ereignissen. Geschieht dort viel öfter und viel effektiver und sollte nicht nur in separaten Zeiten erfolgen. Es kann und darf, und es ist auch richtig, dass es separaten Zeiten gibt, sagt, kommt mal her, wir nehmen uns das Wort Gottes, oder kommt mal her als Familie, wir wollen mal Abendmahl feiern, wir wollen mal beten. Das soll es geben. Aber nicht nur solche, weil solche Zeiten die Gefahr in sich bergen, dass man zu sehr in die religiöse Schiene abgleitet. Und das sollte nicht passieren. Das soll aber nicht heißen, dass eben, wenn ich sage, wir wollen heute mal wirklich Gott die Ehre geben und als Familie nur für Gott versammeln, heißt das nicht, dass es gleich religiös ist. Aber wir sollen da die richtige Waage behalten, und das haben wir dadurch, wenn wir bei den kleinsten Lebensgewohnheiten anfangen, unsere Kinder zu lehren im Alltag nebenbei. Wenn wir mit unseren Kindern irgendwie, was weiß ich, Auto bauen und da irgendeine Schraube runterfällt und sagen, das ist die Spezialschraube, wenn ich die jetzt nicht finde irgendwo, dass sie runtergefallen ist, dann können wir das Auto stehen lassen oder müssen es abschleppen lassen. Und sie merken, dass ein Vater anfängt, Herr, zeig mir, wo ist denn die hingeflogen? Bitte helf mir jetzt, dass ich diese Schraube wieder finde. Und ein Sohn findet diese Schraube im Matsch und sagt, Papa, Gott hat dein Gebet erhört. Das ist etwas, wo wir im alltäglichen Leben Lehre weitergeben, wie etwas viel mehr passiert. Oder eine Mutti, die mit ihrer Tochter am Küchentisch steht und das Abendbrot vorbereitet, und die Tochter schneidet sich in den Finger, und die Mutti als allererstes nimmt irgendeine Küchengräb, hält den Finger zu und sagt, Jesus, ich bitte dich, dass das jetzt geheilt wird. Und dann wäscht man das ab und dann macht man ein Pflaster, und abends, wenn es zu Bett geht, bubelt das Kind, das Mädel das ab und sagt, Mutti, Jesus hat meinen Finger schon geheilt. Das ist Lehren im Alltag. So gehen wir mit diesen Dingen um, so geben wir etwas weiter, was viel tiefer in das Herz unserer Kinder fällt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ein Prophet lehrt und unterweist die Kinder, besonders auch im Alltag. Und eine wichtige Sache, die mir beim Vorbereiten noch gekommen ist, ein Prophet bewahrt seine Familie in der Endzeit. Das ist für mich ein Punkt, der immer stärker an Bedeutung gewinnt. Wir leben in der Endzeit. Wir leben in einer Zeit, wo es sehr schnell passieren kann. Davon gehe ich aus, dass Jesus wiederkommt. Und dann habe ich keine Zeit mehr, naja, ich wollte, wenn ich dann mit meinem Dachboden fertig gewesen wäre, dann wollte ich schon mit meinen Kindern mal über Gott reden. Aber nach dem Dachboden kam der Vorgarten, und dann kam das Korbrot, und dann kam dies und das. Ja, ich wollte ja immer mit meinen Kindern reden. Bewahren in der Endzeit, das heißt vorbereiten, warnen, aufzeigen, wie die Dinge laufen. Also eine wichtige Sache, die in in dieser aktuellen Zeit auf uns zukommt. Und dann kommt am Ende der letzte Punkt, dass der Dienst eines Königs in der Familie da sein muss. Und ich hatte das vorhin schon erwähnt, das baut auf den priesterlichen und auf den prophetischen Dienst. Wenn diese Dinge, wie ich sie im Einzelnen genannt habe, als Fundament stehen in unserer Familie, dann gibt es das Mandat, auch als König in der Familie seinen Platz einzunehmen. Und ein König regiert. Das heißt, er steht an der Spitze. Das heißt, er leitet. Er rennt nicht diesen Geschehnissen hinterher und versucht hinterher die Scherben zusammenzukehren, sondern ein König sagt, wir tun das und wir lassen das. Und wenn auch die Ideen noch so abgefahren sind, die unsere kleinen Kinder oder vielleicht dann unsere Teenies mitbringen, ein König sagt, weil ich hier Chef im Hause bin, gibt es das nicht in meinem Haus. Dieses Video schaffst du jetzt wieder weg. Das wandert nicht in meinen Videorekorder oder in meinen CD-Player. Ich bin hier der Vater und ich bin hier der König und das schaffst du jetzt wieder zu dem Kollegen, von dem du es geborgt hast oder wenn du es gekauft hast, schaffst du das jetzt runter in die gelbe Tonne und dann ist es weg. Egal, wenn das Geld auch mit weg ist. Das macht ein König, der regiert. Aber das kann ich nicht erwarten, wenn ich vorher nicht mein Kind prophetisch betreue, indem ich es lehre, indem ich es unterweise und warne, indem ich auch vorher für mein Kind bete, indem Beziehungen da sind, indem mein Kind weiß, wenn mein Vater diese Anweisung gibt, dann weiß ich, es ist für mich zum Besten und nicht, weil er mich ärgern will. Das ist das, was dann am Ende ein König macht. Er regiert, er leitet. Ein König versorgt. Dadurch kommen diese Dinge, die wir auch schon unseren Teenies mitgeben oder unseren jungen Erwachsenen in den Ehevorbereitungen. Du willst heiraten, dann lerne einen Beruf. Weil du, wenn du keinen Beruf hast, keine Familie ernähren kannst. Und wenn du keine Familie ernähren kannst, kannst du nicht in die Stellung eines Königs in der Familie kommen, weil du kannst nicht versorgen. Und das sind Dinge, die sind nicht aus der Luft gegriffen oder die sind irgendwo altmodisch oder nicht mehr so passend, sondern das sind Dinge, weil das Wort Gottes nur so funktioniert. Und ein König erlässt Vorschriften. Wie das im Einzelnen in der Familie dann aussieht, werden wir in dem praktischen Teil dann noch drauf eingehen. Aber so viel vorab erst einmal gesagt, ein König erlässt Vorschriften und kümmert sich um deren Einhaltung. Es ist nicht damit getan, dass man sagt, du gehst 21 Uhr zu Bett. In deinem Alter, du bist 10 Jahre, um 9 ist die absolute Maximumgrenze, um 9 bist du zu Bett. Und dann verschwindet der Vater selber vorm Computer und irgendwo in 23:30, warum ist denn bei dir immer noch Licht? Ein König erlässt Vorschriften und kümmert sich um deren Einhaltung. Und ein letzter Punkt an dieser Stelle, ein König schützt. Ein König schützt seine Familie. Und das ist ein ganz, ganz wertvoller, nicht zu vernachlässigender Punkt. Unsere Kinder wollen und brauchen den Schutz ihrer Eltern. Besonders dann auch im Praktischen, wenn Konflikte auftreten und wenn Dinge passieren. Sie verlassen sich darauf, wenn sie jung sind, sie verlassen sich darauf, mein Vater, dann klärt das mein Vater. Das ist wie so, wenn wir es von der Schule her kennen. Ich sage es meinem großen Bruder. Ein Kind hat so dieses Verlangen, dann sage ich das meinem Papa und dann passiert was. Ich weiß, mein Papa, meine Mama, die schützen mich. Und das brauchen wir als einen Dienst eines Königs, dass wir unsere Kinder schützen. Und ganz große Verletzungen entstehen in den Herzen unserer Kinder, wenn sie dort gemerkt haben, sie hätten Schutz gebraucht, sie hätten Verteidigung gebraucht und wir sind nicht für sie eingestanden. Wir hatten keine Zeit, ach, das ist nicht so schlimm und ein Indianer kennt keinen Schmerz und heult nur nicht und andere. Was da alles für Ausreden kommen, aus Faulheit oder aus Menschenfurcht oder aus was ich für Gründe. Wir haben die Aufgabe als Eltern, unsere Familie zu schützen. Der Dienst des Königs schützt unsere Familie. Ich gebe euch ein kleines Beispiel, was uns passiert ist mit unserer dritten Tochter. Wir hatten eine reichliche Zeit lang einen Pflegesohn bei uns in der Familie und daher kannte der quasi dann auch unsere Jakoba und der war dann später nicht mehr in unserer Familie, wurde dann in Blaunitz, wurde da ins Heim gebracht, war dann dort im Heim, weil das mit der mit der Adoption alles nicht geklappt hat, woanders hin, und ging noch in unserem Ort in Blaunitz an die Schule. Und irgendwann nachmittags im Sommer in einem Freibad sehen die meine damals vielleicht 8-9-jährige Tochter im Freibad. Sie konnte schon schwimmen und alles. Und dieser besagte Pflegesohn, der sich mit meiner Tochter nicht so gut verstanden hat, das muss man dazu sagen, also es war jetzt nicht gerade die Harmonie, und sein Kollege sehen die im Bad und denken, der müssen wir jetzt mal eins auswischen, und haben Folgendes gemacht: die haben die, entweder war sie im Wasser oder haben sie ins Wasser geschubst und haben sie nicht rausgelassen. Die sind immer wieder an den Beckenrand gegangen und haben die immer wieder weggetreten, dass sie sich nicht am Beckenrand festhalten konnte. Und das ging 1, 2, 3, 5 Minuten gut. Da reichte die Kraft und die schwamm von rüber nach rüber an ein Ende vom anderen Ende, und die waren immer wieder schneller und haben die nicht rausgelassen. Das ging dann so weit, dass meine Jakoba panische Angst hatte, und irgendwie über eine Freundin am Beckenrand, die einen Bademeister geholt hat oder so, ist das Ding dann irgendwie beendet worden. Komm nach Hause, hat mir das Gott sei Dank erzählt. Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass wir da ein Verhältnis haben, wo die das sofort erzählt hat. Und hat mir erzählt, was da passiert ist. Und da habe ich gesagt, pass auf, da gehe ich jetzt hin. Zu diesem Kind. Wir ziehen uns jetzt an. Wir gehen jetzt dorthin und das kläre ich dort. Mit dem Junge und mit den seinen Eltern. Im ersten Moment hat meine Jakoba geheult und geweint und sagt, Papa, mach das nicht, dann wird es das nächste Mal noch schlimmer. Und da habe ich gesagt, das werden wir sehen. Das werden wir sehen, ob das nächste Mal noch schlimmer wird. Und ich bin, stehe hinten Fußes, und ich habe, glaube ich, der Jakob hat sogar gesagt, ich gehe nicht mit, ich traue mich da nicht, Papa, geh lieber alleine. Ich sage, okay, ich gehe. Und ich bin, stehe hinten Fußes, noch an diesem Nachmittag, bin ich dort hingegangen und habe dort geklingelt und habe dort mir diesen Junge vorgeknöpft und habe das mit ihm geklärt und habe ihn unmissverständlich als Vater gesagt, wenn das noch einmal passiert, gibt es ein ganz großes Donnerwetter. Ich werde das dann als nächstes, ich habe ihm gesagt, ob er sich da entschuldigt und ob er da in Zukunft davon ablässt. Er sagt, wenn das nicht der Fall ist, klär mal das über deine Eltern, und danach werde ich den nächsten Schritt einleiten. Und ich habe denen das so unmissverständlich rübergebracht, dass es nie wieder passiert ist. Diese Angst war unbegründet. Weil der hat gewusst, da habe ich mich nicht nur mit einem kleinen 8-jährigen Mädel angelegt, da habe ich mich mit dem Vater meiner ganzen Familie angelegt. Und da habe ich auch alles andere stehen und liegen gelassen. Er sagt, das ist das Erste, was ich jetzt kläre, weil ich schütze meine Familie. Und das wissen meine Kinder. Die wissen, wenn was passiert, Papa ist da. Und das braucht ihr, das brauchen wir in unseren Familien. Und möchte das jetzt abschließen, noch mit einem kleinen Tipp am Ende oder mit einer Sache, worauf wir uns schon im gewissen Sinne gefasst machen können. Wenn wir diese biblischen Maßstäbe, Wort Gottes hochzuhalten in unserer Ehen, in unserer Familie, das durchzusetzen und diese Dinge, wie ich sie im Laufe dieses ganzen ersten Teils jetzt genannt habe, durchzusetzen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Welt uns dafür hasst. Wir werden damit nicht in den Maßstab der Welt passen, und das ist in der Bibel vorhergesagt, und das ist auch gut so, weil der Maßstab der Welt ist kein guter Maßstab. Johannes 1. Johannesbrief 3, Vers 13 steht, wundert euch nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst. Die Welt wird das nicht mit Wohlwollen aufnehmen. Ja, aber da können wir ja sehen, wie gut sie das alles meinen. Nein, die werden ihren Humanismus, die werden ihre Verführung, die werden ihre angebliche Freiheit hochhalten und sagen, na, eure Kinder tun mir ja leid, dass sie so streng erzogen werden. Aber am Ende, es gibt immer noch etwas im Wort Gottes, was damit beschrieben ist mit Saat und Ernte. Und deswegen sind die Ordnungen Gottes für uns gut und richtig und wertvoll. Und ich möchte jeden dazu anhalten, das, was wir hier gesagt haben, einzuhalten, zu lernen, zu üben, sich helfen zu lassen. Und als allerletzter Satz noch ein Satz an die, aus deren Kindern etwas geworden ist. Soll es ja auch geben, ne? Es gibt ja nicht nur die Problemfälle, sondern es gibt ja dann auch die, wo man sagt, du, das ist einfach eine Gnade, das zu sehen, wie die sich entwickelt haben, wie die groß geworden sind, wie die jetzt Familie gegründet haben, wie die ihren Weg gehen, wie die sich von Herrn entschieden haben. Solche, aus deren Kindern etwas geworden ist, müssen sich auch darüber bewusst sein, dass das alles durch die Gnade Gottes geschehen ist. Es ist Gnade Gottes. Und ich sage das deswegen, dass sich da auch keiner überhebt und in irgendeiner Form sagt, ich bin besser oder schlechter, weil wir, guckt euch mal die Kinder an oder so. Es ist Gnade Gottes, wenn unsere Kinder in die richtige Bahn kommen. Und Gott möchte uns diese Gnade geben, dass wir alle zu denen zählen, wo wir sagen, ich kann sagen, ich habe mein Bestes gegeben und Gott sei Dank, Gott hat das gesegnet. Das sehe ich an meinen Kindern und Kindeskindern. Amen.